Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, so wie Kim, dass man so ganz unschuldig irgendwo dahergeht und plötzlich irgendetwas passiert und jemand sich darüber freut, dass euch was passiert ist. Das nennt man Schadenfreude. Und vielleicht habt ihr auch das Gleiche erlebt, was Kim erlebt hat. Ja, dass man dann sich rächen wollte, ja, und dann gemerkt hat, dass der Schuss nach hinten losgeht, wie man im Deutschen so schön sagt. Ja, und dass man eigentlich nicht das erreicht, was man erreichen wollte, sondern dass man sich selber noch mehr geschadet hat, als dass es wieder gut geworden ist. So ist das manchmal im Leben. Man hat sowas vor und man sucht nach Gerechtigkeit und doch kann es nicht irgendwo finden. Ich möchte gerne mit euch heute über einen Text nachdenken aus dem Matthäusevangelium, aus der Bergpredigt. Und zwar im 5. Kapitel im Matthäus und dort ab Vers 38. Und ich lese mal vor, was dort steht. Matthäus 5, ab Vers 38. Es heißt auch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so gib ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise keinen ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich aber sage, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Ich weiß nicht, was ihr so bei diesen Textzeilen denkt, wenn man das so liest, was Jesus hier so sagt. Er fängt an und sagt, euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und irgendwo ist dieses Prinzip, was Gott damals den Israeliten gegeben hat, über das Jesus hier berichtet, ist uns schon vertraut, oder? Es ist doch der Ausdruck unserer Gerechtigkeit, die wir so im Alltag kennen. Ja, wenn irgendetwas passiert, fordern wir Gerechtigkeit und wollen das auch. Wenn der Arbeitskollege etwas bekommt, dann wollen wir das auch haben. Und wenn irgendwo jemand etwas hat, dann können wir uns auch vorstellen, dass es ganz gut wäre, wenn wir das auch haben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es muss doch Gerechtigkeit sein. Wenn man als Großeltern den Enkelkindern was mitbringt, da kann es ja nicht sein, dass der eine eine Tafel Schokolade und der eine einen Bonbon bekommt. Ja, das muss ja gerecht zugehen. Irgendwie muss es so eine Gleichheit sein. Und die Menschen damals, die haben auch nach diesem Prinzip gelebt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Begriff kommt eigentlich aus der Rechtsprechung der damaligen Zeit, dass es wichtig war, nicht über seine Verhältnisse zu leben. Ja, der Hintergrund ist, dass man nicht jemanden umbringen darf, nur weil man geschlagen wurde. Und das ist damals durchaus auch passiert. Und Gott hat gesagt, nein, es soll nur eine Verhältnismäßigkeit da sein. Wenn du geschlagen wirst, dann darfst du den nicht umbringen, dann darfst du ihn auch nur schlagen. Und das kann man vielleicht sagen, heute ist vielleicht nicht so der richtige Weg, aber damals war es schon eine Verbesserung zu dem. Ja? Stellt euch vor, ihr rempelt jemand an und es versucht jemand euch direkt danach umzubringen, ja, weil er sagt, du hast mich angerempelt. Und das wollte Gott da verhindern. Und deswegen ist dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn gar kein so schlechtes Prinzip, wenn es um Gerechtigkeit geht. Aber Jesus sagt, ich möchte gerne, dass ihr Juden, die ihr an Gott glaubt, dass ihr einen Schritt weiter geht. So eine Entwicklung weiter mitmacht. Ich will euch nicht sagen, dass es nicht gut ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich sage, es gibt noch etwas Besseres. Und wenn wir dann lesen, was Jesus hier so sagt, was das Bessere ist, dann weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, das ist ganz schön schwer zu verdauen, was Jesus hier sagt. Ja, ich sage euch aber, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Darf ich mal eine Frage stellen an euch, eine echte? Wer praktiziert das so von euch? Wer macht das? Wer leistet keine Gegenwehr, wenn jemand versucht, euch etwas Böses zu tun? Ihr seht, ich melde mich auch nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr das eigentlich auch nicht tut. Ja? Ich hätte gerne mal die Frage gestellt den Leuten, die damals Jesus zugehört haben, ob die das getan haben. Wahrscheinlich hätten die auch so dagestanden und gesagt, irgendwo, Jesus, das kann es doch nicht sein. Wenn mir jemand etwas Böses tut, ich kann doch nicht tatenlos zusehen. Warum kann ich denn wie soll ich denn da stehen und warten, dass mich jemand schlägt oder beraubt oder irgendetwas macht? Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wow. Dann halte die andere Wange auch noch hin. Das heißt, dann motiviere den anderen, wenn der dich schon geschlagen hat, dann hau mich nochmal. Das klingt eher wie eine psychische Störung. Ja, wenn wir solche Menschen erleben, ja, bitte schlag mich, bitte hau mich, dann würden wir sagen, Junge, geh mal zum Arzt. Ja, mit dir stimmt doch was nicht. Es ist doch nicht normal, dass wir jemanden bitten, uns weh zu tun. Ja, das ist doch krank. Das kann doch nicht sein. Und Jesus sagt, nein, es ist überhaupt nicht krank. Es ist überhaupt nicht krank. Es ist nur eine andere Anschauung davon, wie man im Leben vielleicht miteinander umgeht. Und spannend ist, dass Jesus hier ja eine Einschränkung macht. Er sagt ja nicht, schau zu, wenn irgendwo Böses passiert, ja, und haltet überall die Wangen hin, dass noch mehr Böses passiert, sondern er sagt, wenn dir etwas Böses passiert. Und wenn wir uns an Jesus erinnern und uns überlegen, als er feststellt, was da so im Tempel passiert, ja, wie da Leute versuchen oder versucht haben, den Tempel für sich einzunehmen, um Menschen dann auch an den Rand zu drücken und es nicht mehr möglich war, im Tempel selber Gott zu finden, dann hat er auch einen Kälberstrick genommen und meinte den Leuten zeigen zu müssen, das geht so nicht. Aber dort ging es nicht um Jesus selbst. Ja? Und er sagt, wenn es um dich selber geht, dann überleg erst mal, was du tust. Und ich weiß nicht, was deine erste Reaktion ist, wenn du etwas machst. Aber was passiert denn, wenn ihr im Kaufhaus erlebt, dass einer von euch von hinten so in die Hacken tritt? Was ist das erste Gefühl, was man da so hat? Ist das die Glückseligkeit, dass ich gleich noch meinen anderen Fuß hinhalte? Bitte tritt gleich nochmal zu. Wahrscheinlich eher nicht. Ja? Sondern mir geht es immer so, ich bin dann immer auch schon ein bisschen aufgeregt. Ja? Wer tritt mir da in die Füße? Ja? Wer hat da nicht aufgepasst? Ja? Oder was ist da passiert? Und je mehr ich mich mit diesem Text beschäftige, umso mehr merke ich einfach, an wie vielen Stellen in meinem Leben es ganz so anders läuft, als so, wie Jesus es hier beschreibt. Weil ich einfach merke, dass die Gefühle so durchgehen und dann einfach da sind und man sich fast gar nicht dagegen wehren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das so da bekommt, denn Jesus sagt hier eigentlich, Gewalt ist keine Lösung. Ja, wenn du angegriffen wirst, wenn Böses dir entgegenkommt, dann ist es keine Lösung, das Gleiche zu tun und auch böse zu sein und Gewalt zu tun. Und eigentlich erklären wir das unseren Kindern ja auch. Ja? Gewalt ist keine Lösung. Und Jesus macht das hier sehr radikal deutlich. Und er sagt eigentlich auch, dass Gewalt nicht Gewalt hervorbringen darf. Es darf kein Auge um Auge, Zahn um Zahn geben, damit diese Spirale von Gewalt und Gegengewalt irgendwann durchbrochen wird. Und solche Spiralen haben es immer an sich, dass einer scheinbar der Verlierer ist. Denn der, der am Ende zurückzieht, sieht immer wie der Schwache und wie der Verlorene aus. Und Jesus sagt hier, ja klar, das ist auch so ein Stück. Ja, so im Sehen der Menschen ist das auch so, dass wir ein Stück Verlierer sind, wenn wir zurückziehen. Aber er sagt, das ist doch nicht das, wofür wir leben. Das ist doch nicht das, worum es uns gehen soll. Wenn Jesus hier ein Stück weiter geht, dann sagt er, es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Das erste würden wir wahrscheinlich unterschreiben, oder? Und sagen, liebt eure Freunde. Das tun wir auch. Wir lieben unsere Freunde, wir lieben die Menschen, die uns nahe sind, wir lieben unsere Familie, das würden wir unterschreiben. Ich weiß nicht, wie viele von euch sagen würden, hasst eure Feinde. Die Zeit damals war schon ein bisschen speziell. Ja? Die Leute haben sehr stark polarisiert. Ja? Und du wurdest immer einsortiert, bist du mein Freund oder bist du mein Feind? Ja? Bist du für mich oder bist du gegen mich? Und da gab es nicht so eine Grauzone, wo man sagt, naja, du bist okay, ich bin okay. Ja, das ist postmodernes Denken, ja, das passiert heute bei uns. Ja, ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, du hast recht, ich habe recht, wir haben alle recht, wir freuen uns darauf. Das gab es damals nicht, da war schon klar, ja, bist du mein Freund oder bist du es nicht? Und wenn du nicht mein Freund bist, dann musst du mein Feind sein. Und die Menschen damals haben das sehr drastisch auch gelebt, ja, und haben Feinde eben auch versucht zu verfolgen, denen Schwierigkeiten zu machen. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Und wieder muss ich sagen, ich komme so an meine Grenze und frage mich, wie soll ich das in meinem Alltag umsetzen? Meine Freunde zu lieben, fällt mir ganz leicht. Aber die, die ich nicht mag, die lasse ich links liegen. Ja, die lasse ich links liegen. Die berühre ich gar nicht. Da denke ich auch vielleicht gar nicht drüber nach. Über die ärgere ich mich vielleicht. Ich werde nicht so dumm sein und aggressiv gegen Leute vorgehen, aber ich werde sie nicht lieben, oder? Oder seid ihr anders? Und Jesus sagt hier noch ein bisschen mehr. Er sagt, wenn ihr eure Feinde liebt und für die betet, die euch verfolgen, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Und wenn wir das nicht tun, sind wir dann nicht die Kinder unseres Vaters im Himmel? Und das bedrückt mich ein bisschen. Ich glaube nicht, dass man diesen Umkehrschluss einfach so machen kann. Ja, Jesus hat ihn auch nicht gemacht. Er hat nicht in einem zweiten Satz gesagt, und wenn ihr es nicht tut, seid ihr verloren. Das tut Jesus, wenn ihr mal darauf achtet, sehr selten. Er fängt nicht an, dann das Gegenteil auch nochmal zu durchdenken, sondern er möchte eigentlich, dass wir eine positive Ausrichtung bekommen. Und ich glaube, dass das hier eigentlich auch der Teil in der Bergpredigt ist, wo es darum geht, seine Gedanken auch zu verändern. Denn das Problem dabei ist doch, seine Feinde zu lieben oder vielleicht keine Gegenwehr gegen das Böse zu leiden, nicht, dass wir das nicht verstanden haben, oder? Ich gehe davon aus, dass jeder von euch diesen Text verstanden hat und weiß, was Jesus hier gemeint hat. Und wie das so funktionieren soll. Aber das ist ja nicht unser Problem, dass wir es nicht verstanden haben. Das Problem dabei ist, dass unsere Gefühle damit nicht mitgehen. Oder? Wer kann sich als Geprügelter vorstellen, sich freiwillig weiterprügeln zu lassen? Wer kann sich vorstellen, den in den Arm zu schließen und Gutes für den zu tun, der unsägliches Leid auch im Leben von mir ausgelöst hat, wer mich verletzt hat? Wer vielleicht sogar mein Vertrauen missbraucht hat, wer den ganzen Tag nichts anderes tut, als mich vielleicht auch an die Seite zu drängen oder mir das Leben schwer zu machen. Das Problem ist doch nicht, dass wir es nicht verstanden haben. Das Problem sind doch unsere Gefühle, oder? Und mir geht es so. Ja? Und wie kann man seine Gefühle beherrschen und kontrollieren? Und wahrscheinlich kann man, wenn man in einen Buchladen geht und danach sucht, tausende von Büchern finden, die gute Ratschläge drin haben, wie man seine Gefühle ja, vielleicht kontrollieren und besser unter Kontrolle halten kann. Und doch hört die Bücherflut darüber nicht auf, weil man auch weiß, dass es in der Praxis immer noch ganz anders ist. Und wir merken schon hier an dem, was Jesus sagt, dass wir in unserem Leben, in unserem Alltag immer in einer Differenz leben werden. Ich glaube nicht, dass ich es bis zum Ende meines Lebens so praktizieren kann, dass ich sage, ja, Jesus, genau so, wie du es da beschrieben hast, habe ich es mein Leben über gelebt. Darf ich mal sehen, wer glaubt, dass er das schaffen kann? Immer so zu leben, wie Jesus das hier sagt? Ihr beruhigt mich, weil ich glaube nicht, dass das ein Mensch schaffen kann. Und die Frage ist, warum äußert Jesus das dann, wenn er doch eigentlich wissen könnte, dass wir Menschen das nicht schaffen? Und wenn wir ehrlich sind, auch in der Urgemeinde war es nicht zu schaffen. Auch die Leute haben das nicht hundertprozentig hinbekommen. Auch die haben das nicht geschafft. Die sind vielleicht ein bisschen mehr wie ich gewesen, ein bisschen mehr dran gewesen an der Sache. Also, dass sie ein bisschen besser das gemacht haben als ich. Aber sie waren auch nicht perfekt. Sie haben das auch nicht geschafft. Und ich habe mich gefragt, warum, Jesus, gibst du uns solche Aufträge, die scheinbar nicht zu erfüllen sind? Warum forderst du von uns etwas, was eigentlich gar nicht in unserem Leben wirklich umsetzbar ist? Was uns eigentlich schlechte Gefühle noch macht und uns auch noch so eine gewisse Schuld aufhäuft und sagt, ja, eigentlich sollten wir so sein, aber wir können nicht. Ist es da nicht viel einfacher dran zu glauben, dass Jesus unsere Schuld vergibt und alles gut macht und wir am Ende gerettet sind? Die Gedanken sind uns viel näher. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann wollen wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Aber Jesus hat nicht nur das für uns getan, sondern Jesus hat uns auch einen Auftrag gegeben. Und nicht nur einen. Er hat an vielen Stellen uns einfach Dinge gesagt, die gut wären, wenn wir uns dahin entwickeln würden. Und Jesus hat am Ende nichts gesagt darüber, was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Weil ich glaube, dass Jesus weiß, dass wir es nicht schaffen können. Aber ich glaube, dass wir das tun können, was wir tun können. Dass wir uns bemühen können. Dass wir diese Gedanken nicht aus unserem Kopf streichen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ja, wenn man weiß, man kann irgendwas nicht erreichen, dann denkt man nicht drüber nach. Oder? Wer von euch hat in der vergangenen Woche sich überlegt, welchen Porsche er sich kauft? Schwierig, oder? Wenn man das Geld gar nicht hat, wofür soll man dann da gucken? Ja? Oder was zu machen? Ja? Wer hat sich überlegt, einen Palast zu kaufen? Ja? Keiner hat sich überlegt, einen Palast zu kaufen, ja, weil wir auch das Geld gar nicht haben, um das zu machen. Und so sind wir Menschen. Ja? Wir drängen oft die Gedanken beiseite, weil wir sagen, wir können es nicht erreichen. Und ich merke für mich auch, dass ich solche Gedanken gerne beiseite lasse und sage, was soll ich mich damit beschäftigen? Ich schaffe es ja eh nicht, sondern ich lebe lieber von der Gnade. Und Jesus geht hier noch einen Schritt weiter. Er sagt, wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren Vorteil aus sind. Und wenn Jesus über dieses Thema redet, dann geht es ihm hier darum, was macht denn eigentlich der Unterschied aus? Was sind denn die, die Christus nachfolgen, in dem, was andere machen, die Jesus nicht nachfolgen? Wo ist der Unterschied? Woran kann man erkennen, dass man Christus nachfolgt? Und eins macht dieser Text deutlich, es ist nicht die Vollkommenheit. Oder? Vollkommenheit kann es nicht sein, weil keiner von uns wird da vollkommen sein. Und trotzdem sagt Jesus, woran sollen die Menschen erkennen, dass ihr mir nachfolgt? Und ich glaube, dass Jesus immer wieder hier auf den Punkt hingeht und sagt, dass Vollkommenheit eine gute Sache ist. Ja? Jeder von uns wäre gerne vollkommen, oder? Wenn ich euch fragen würde, wollt ihr vollkommen sein? Vollkommen sein wollen wir alle. Werden tun wir es nicht. Und er sagt das hier auch. Vollkommenheit ist eine gute Sache, denn wenn ihr vollkommen seid, seid ihr Kinder Gottes auch, sowieso. Und wenn ihr das tut, seid ihr vollkommen. Aber mich beruhigt, dass Christus hier sagt, es geht eigentlich nicht so sehr darum, vollkommen zu sein, sondern es geht mehr darum, auch den Unterschied zu machen. Und zu zeigen, wo man sich hinbewegen will. Weil Christus auch weiß, dass wenn wir unsere Vollkommenheit hier nicht erreichen können, wird er uns auch ein Stück Vollkommenheit schenken. Und ich merke, dass es immer mehr Christen gibt, die nach Vollkommenheit streben und meinen, Vollkommenheit erreichen zu können. Und ich weiß nicht, woran sie das festmachen. Und wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich nicht, wie sie die Bibel lesen können und glauben können, dass sie vollkommen sein können. Christus macht deutlich, was Vollkommenheit ist, aber erreichbar als Mensch, die wir alle Fehler haben, die wir alle auch unser Kreuz zu tragen haben, unsere Dinge, die vielleicht nicht so gut im Leben sind. Ich halte das für sehr, sehr schwierig. Am Ende sagt Jesus, das tun auch die, die von Gott nichts wissen, ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Und die Frage ist, wann wird das sein, dieses so vollkommen sein? Indem wir das tun, können wir dann so vollkommen sein? Ich glaube, dann wird Gott nicht viele Kinder haben auf dieser Welt. Ich glaube, dass Christus hier sagt, und wenn ihr danach strebt, dann werdet ihr Kinder Gottes sein und auch die Vollkommenheit Gottes mitbekommen. Weil Gott das ausgleicht, was wir nicht tun können. Aber das, was Christus hier eigentlich anmerkt, ist, dass wir nicht stehen bleiben dürfen. Wir dürfen nicht resignieren darum, weil wir es nicht schaffen können oder weil es zu groß vielleicht auch ist. Und viele Dinge in unserem Leben, die uns begegnen, sind vielleicht zu groß. Und wie schnell schließen wir die Augen und wenden uns ab und sagen, das kann ich nicht schaffen. Das ist zu frustrierend. Das funktioniert nicht. Christus möchte, dass wir mit Hoffnung in diese Welt gehen und dass wir den Unterschied machen zwischen den Menschen, die nicht an Gott glauben. Dass wir zeigen, dass es Werte gibt, die über den Werten stehen, die heute in unserer Gesellschaft gelebt werden. Und vielleicht sind diese Werte auch unangenehm für uns und auch für mich. Und trotzdem bittet und fleht Christus uns, darüber nachzudenken, wie wir in unserem Leben leben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den mitzunehmen. Weil hier geht es nicht darum, wie gut mache ich das denn? Wie viel Prozent habe ich denn schon erreicht? Wie viel kann ich denn schaffen? Bin ich schon bei 80%? Habe ich schon 90%? Kann ich schon aufrunden, fast auf 100%? Darum geht es Christus nicht. Aber es geht ihm darum, einfach die Dinge ernst zu nehmen und nicht wegzudrücken, nur weil sie unbequem sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Christen das nicht tun, sondern dass wir auch als Gemeinde Dinge angreifen, die einfach sein müssen, wo wir versuchen müssen, auch wenn es vielleicht ja, utopisch scheint, das erreichen zu können. Aber Christus wünscht sich das, weil er möchte eine Chance von uns bekommen, dass er uns den Rest dazugeben kann. Und das kann nur sein, wenn es tatsächlich so ist, dass wir die Sache angehen. Amen.